Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer langen Bahnreise, auf die uns die Schriftstellerin Angelika Overath in ihrem neuen Roman mitnimmt. Von der Schweiz bis in die Türkei fahren wir mit einem Helden, der während dieser 30 Stunden die Unschärfen der Liebe durchlebt. So heißt das Buch und wir fragen Angelika Overath nach der Strecke, die sie nämlich selbst zurückgelegt hat, zum Teil sogar mit dem Fahrrad. Oha. Willkommen, da ist er. Angelika Overath hat als Kritikerin und Publizistin begonnen, sehr erfolgreich, preisgekrönt wurden ihre Essays und Reportagen und diese journalistische Präzision, die Beschreibung von Dingen und Orten, aktuellen und historischen Bezügen, besticht auch in ihren Romanen, die Angelika Overath seit bald 20 Jahren schreibt und dann richtig bekannt gemacht haben. Mit etlichen Auszeichnungen für den Schweizer und Deutschen Buchpreis wurde sie nominiert und jetzt gibt es diesen neuen Roman, Unschärfen der Liebe. Er beginnt in der Schweiz, wo Angelika Overath inzwischen lebt. Und dort sind wir mit dir verbunden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Overath.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Mit Gebirgen hat Ihr Buch nicht viel zu tun, dennoch begegnen wir einer Heldin mit Vorsteigermoral. Sie hätten, schreiben Sie in einem Nachwort, den Begriff auch erst gelernt. Was bedeutet das denn? Was ist eine Vorsteigermoral?
Naja, wenn man klettert, wenn man zu zweit klettert, hat diejenige, die vorsteigt, einfach mehr das höhere Risiko und auch die Verantwortung. Und das meint dieser Begriff Vorsteigermoral. Man ist verantwortlich nicht nur für sich, sondern auch für die andere, die hinterher klettert.
Und damit sind wir bei Alva, der jungen Alpinistin. Ja. Sie bildet zusammen mit zwei Männern, Klar und Baran, ein Trio. Und wie diese drei zusammenkommen, haben Sie in einem früheren Roman schon erzählt. Ein Winter in Istanbul hieß der, vor 5 Jahren ist er erschienen. Jetzt also ein Wiedersehen, eine Fortsetzung. Wie kam es dazu? Warum wollten Sie diese Geschichte weiterschreiben?
Beim ersten Buch wurde mir klar, dass es eine Dreierbeziehung ist und die möchte ich von allen drei Protagonisten aus erzählen. Das erste Buch spielt in Istanbul, der Hauptsprecher ist Klar, der Lehrer aus dem Engadin. Der zweite Roman, Jetzt Unschärfen der Liebe, spielt auf der Zugstrecke zwischen Chur und Istanbul und der Protagonist ist Baran mit türkisch-deutschen Wurzeln. Und der dritte Teil wird in Chur spielen und da wird dann Alva meine Heldin sein, auf die ich mich schon sehr freue.
Das Verhältnis zwischen den dreien ist speziell. Klar, das ist ein Schweizer Religionslehrer, der ist mit Alva zusammen, verliebt sich aber in Baran, einen griechisch-türkischen Mann, den er in Istanbul kennengelernt hat. Baran ist dort Kellner, später arbeitet er ja, dies und das, übersetzt Gedichte, zieht dann zu Klar in die Schweiz und Alva akzeptiert diese Liebe, obwohl sie von Klar inzwischen ein Kind hat. Sie trennt sich kurzerhand, Stichwort Vorsteigermoral. Und jetzt geht der neue Roman damit los, dass Baran in Chur im Engadin in diesen Zug steigt. Ziel Istanbul, wo Klar an einem Projekt forscht. 30 Stunden Reisezeit, meine Güte, man fragt sich erstmal praktisch, warum nimmt er nicht das Flugzeug?
Er sagt, er hat das nicht mehr so gern, dieses Fliegen. Es ist verbunden mit einem Ich-Verlust. Während eine Zugreise ist ja etwas sehr Langsames und man sieht, wie die Landschaft sich langsam ändert. Und er kommt dann auch in so einen Bewusstseinsfluss. Er überlegt, wie er leben möchte, wie er gelebt hat. Und ich glaube, es ist ein anderes Dasein im Zug als im Flugzeug. Und um dieses Dasein geht es ja. Mhm. Es geht um, was heißt es, ein Mensch zu sein hier auf dieser Welt. Also es ist schon ein existenzieller Roman. Und ich fahre durch den Balkan. Ich schreibe nicht über die Ukraine, aber natürlich ist es kriegsversehrtes Land 30 Jahre danach. Mhm. Und so spielt zwischen den Liebesgeschichten auch immer subkutan politisches Verständnis mit hinein in diesen Text.
Ich bin ja auch ein großer Fan der Bahn und habe mich gleich gefreut, dass vorne im Buch die gesamte Route aufgezeichnet ist. Also es geht also von Chur nach Graz, Österreich, dann nach Maribor, Slowenien, über Belgrad in Serbien, weiter über Bulgarien, ja. Sofia. Und Sie, Frau Overath, sind diese ganze Strecke abgefahren. Sogar mit dem Rad, habe ich gelesen.
Ja, ja.
Wirklich?
Ja. Nein, die Radfahrt war eine kleine Balkantour von Zadar nach Dubrovnik mit einer Freundin. Ich wollte die Gegend kennenlernen. Und dann während Corona fuhren die Züge nicht und ich selber kann nicht Auto fahren. Und eine Freundin hat mich dann im Auto erstmal diese ganze Strecke entlang gefahren. Wir haben an den Gleisen sind wir entlang gefahren und haben Bahnhöfe aufgesucht, gesucht und fotografiert. Und als dann die Züge wieder fuhren, habe ich dann allein die Zugreise gemacht.
Ja. Mir war jedenfalls sofort klar, warum Sie eine preisgekrönte Reisereporterin sind, Frau Overath. Ich habe mit Wonne im Abteil gesessen. Es ist wirklich großartig, wie Sie diesen Zugalltag einfangen und was Baran durch die Scheibe sieht, Menschen, Dörfer, Landschaften, Bahnhöfe. Das ist so präzise wie poetisch. Tolle Kombination. Ich habe mich gefragt, ob Sie das während Ihrer eigenen Recherche, also auf der Fahrt schon geschrieben haben oder erst dann daheim am Schreibtisch?
Ja, als gute Journalistin schreibe ich immer mit, zwar von Hand in kleine Büchlein. Und ich habe auch mit dem Handy fotografiert, sehr viel fotografiert, um mich dann später nochmal genauer zu erinnern. Und für mich ist schon wichtig, dass meine Texte eine Erlebnisqualität haben. Also ich möchte tatsächlich, dass wer meine Texte liest, sinnlich auf diese Reise dabei ist.
Wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten, was in Baran vor sich geht während dieser Zugfahrt. Es hat natürlich mit der Liebe zu tun, zu seinem Klar, aber es ist auch etwas passiert zwischen ihm und Alva. Das lassen wir jetzt mal unscharf, sonst ist die Spannung weg. Diese eineinhalb Tage im Abteil aber sind auch eine Zeitreise. Durch die Geschichte, die historischen, geistes- und kulturgeschichtlichen Entwicklungen dieser Städte und Gegenden. Was ist das für ein Raum, den Baran hier im Zug durchfährt?
Ja, es ist eine Region, die zum einen vom westlichen Denken, aber auch vom östlichen Denken stark geprägt ist. Es sind ja viele Gegenden, die früher osmanisch waren, was man heute gar nicht weiß. Oder dieses Nisch zum Beispiel, das ist der Geburtsort von Karl dem Großen, Entschuldigung, von Konstantin dem Großen, Entschuldigung. Dieses Nisch ist ein Zentrum der Toleranz. Konstantin der Große war der Erste, der das Christentum als Staatsreligion anerkannt hat. Und er ist dann später auch beerdigt worden nach römischem Ritus und auch nach christlichem Ritus. Und ich denke, die Frage der Toleranz ist etwas, was durch alle meine Bücher sich zieht. Dieses Leben und Leben lassen scheint mir auch heute sehr, sehr aktuell zu sein.
Ich habe Baran ziemlich beneidet, denn er hat während der ganzen Tour immer Internetempfang auf seinem Handy. Das klappt bei der Deutschen Bahn leider nur sehr bedingt. Jedenfalls kann Baran immer prima googeln. Er weiß aber auch so schon viel, nämlich durch ein Forschungsprojekt von Klar, der nämlich über Nikolaus von Kues arbeitet, Cusanus, dem deutschen Philosophen, Humanisten, 15. Jahrhundert. Was fasziniert Sie, Frau Overath, an diesem Denker, dass Sie ihm auch wirklich auch viel literarischen Raum geben, schon im früheren Roman und jetzt wieder ganz stark?
Naja, er wird ja auch ein früher Lessing genannt. Er sagt, warum haben wir auf der Welt viele Sprachen? Ja, weil wir in vielen Sprachen Gott loben wollen. Warum haben wir verschiedene Religionen? Ja, weil wir in verschiedenen Religionen uns Gott annähern wollen. Und er sagt auch, und das scheint mir heute wirklich entscheidend, wenn ein Mensch Gott erkennen könnte, wäre es nicht Gott. Gott ist nicht zu erkennen. Wir können uns ihm immer nur annähern. Und ja, wir brauchen die Gnade der Erkenntnis, aber sie ist nicht zu erzwingen.
Was ich sehr faszinierend fand, Frau Overath, dass über die moderne säkulare Liebesgeschichte, nenne ich sie jetzt mal, ja doch wirklich so eine Art theologischer Roman entsteht. So ein Nachdenken über den Widerstreit, das Miteinander der Konfessionen. War das ihre Absicht? Es wirkt nämlich überhaupt nicht künstlich, sondern ganz organisch, wie der eine Stoff sich mit dem anderen verbindet, als ob es eine ganz natürliche Sache wäre.
Ich habe 6 Jahre dominikanische Klosterschule hinter mir. Ich glaube, man kann nicht aus der Kindheit aussteigen. Ich würde mich eine katholische Agnostikerin nennen. Also ich bin nicht an eine Kirche gebunden, aber ich glaube schon, dass wir nicht zufällig entstanden sind, dass es etwas gibt, das uns prägt, uns Seele gibt, was wir letztlich nicht so erkennen können, nur einfach dankbar annehmen in Augenblicken, in denen wir es empfinden.
Nun müssen wir, Frau Overath, auf das Ende des Romans zu sprechen kommen. Und Ich hätte ehrlich gesagt das nicht gemacht, wenn nicht etwas Furchtbares passiert wäre.
Ja.
Es geht im Buch nämlich auch um das große Erdbeben, das man ja schon seit Jahrzehnten für Istanbul erwartet. Und die Erzählung schließt mit einer solchen Vision. Ja, und jetzt in diesem Februar kam tatsächlich ein schreckliches Erdbeben. Nicht in Istanbul, aber im Osten der Türkei, in Syrien, über 50.000 Menschen kamen ums Leben. Ihr Roman ist im April erschienen, war also längst fertig.
Ja.
Ich habe mich gefragt, was hat die Frau Overath da gedacht? Was ist ihr durch den Kopf gegangen, als Sie die Nachrichten gehört haben?
Ich bin natürlich furchtbar erschrocken, also doppelt erschrocken. Zum einen über dieses Ereignis und zum anderen, dass ich es geschrieben hatte, schon bevor es entstanden ist. Aber ja, sowas gibt es manchmal.
Wissen Sie, ich dachte, oh je, die arme Angelika Overath, jetzt ist ja der Roman vielleicht sogar verdorben dadurch. Es ist so ein wunderbares Buch geworden. Und es wird eine Fortsetzung geben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, einen dritten Roman über das Trio mit Alva.
Mit Alva, der in Kur spielen wird, ja. Und da werde ich nochmal drüber nachdenken, wie Menschen verschiedener Geschlechter und verschiedener Liebesauffassungen zusammenleben können.
Darauf freuen wir uns, aber jetzt erstmal über die Unschärfen der Liebe. Dankeschön, Frau Overath, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk
Dankeschön.
Kultur. Alles Gute Ihnen. Und der Roman von Angelika Overath ist jetzt im Luchterhand Verlag erschienen, hat 224 Seiten, kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Nike. Ich und mein Papa machen gerade in der Nähe von Garmisch Urlaub. Und ich lese gerade Asterix bei den Olympischen Spielen. In dem Buch geht es darum, dass die Römer sich vorbereiten auf die Olympischen Spiele. Und dann bemerken die Gallier, dass die Römer gerade so ruhig sind und wollen dann auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen und tun dann so, als wären sie auch Römer. Asterix ist so witzig, weil Obelix und Idefix sind manchmal so ein bisschen komisch drauf. Wenn sie Besuch bekommen, heißt es immer, oh, du hast aber eine große Nase. Ich lese das Buch, weil es einfach witzig ist, das zu lesen.
Ach, wie goldig. In Garmisch-Partenkirchen haben wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker getroffen. Ja, auch die kleine Nike war dabei und legt uns ja diesen Klassiker ans Herz. Asterix bei den Olympischen Spielen. Herrlich. Als Egmont-Comic von René Goscinny und Albert Uderzo. Den großen 48 Seiten. 13,50 Euro. Meine Güte, als ich die Asterix-Bände verschlungen habe als Jugendlicher und Kinder, kosteten sie 3 D-Mark. Egal, bei der literarischen Qualität.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da machen wir uns jetzt auf in das Paris der 1920er Jahre zu einem schillernden Künstler-Liebespaar, das der kanadische Autor Mark Brody jetzt beschreibt in seinem neuen Buch Kiki Man Ray. Im Studio ist unser Kritiker Thomas Groß. Ich grüße Sie.
Hallo.
Der Band ist eine Doppelbiografie. Erzählt wird das Leben von Man Ray, der Fotografielegende, zusammen mit seiner Partnerin und Muse Kiki de Montparnasse. Was war das denn für ein Paar?
Ja, das waren zwei Flüchtende auf ihre jeweils eigene Art und Weise. Er war auf der Flucht vor der Enge seines kleinbürgerlich-jüdischen Elternhauses in Brooklyn, New York, und sie vor dem Schicksal, als mittelloses Mädchen aus der französischen Provinz in der nächstbesten Nähfabrik zu landen. Aber berühmt geworden sind sie natürlich als Paar, und zwar durch eine Reihe von Fotos, die er von ihr gemacht hat und von denen das bekannteste eine sie als lebende Violine zeigt, mit 2 F-Löchern links und rechts der Wirbelsäule. Das ist ein Rückenakt, ein ganz ikonisches Bild. Das ist ähnlich wie der berühmte Kuss von Robert Doisneau in die WG-Zimmer der 70er geschafft hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich da selbst schon dieses Bild angetroffen habe damals. Ja, und es wurde dieses Jahr für sage und schreibe 12,4 Millionen Dollar versteigert bei Christie's, der höchste Betrag, der jemals für eine Fotografie bezahlt wurde. Was natürlich auch die Frage aufwirft, wer profitiert hier von wem und er von ihr oder sie von ihm.
Ja, ja. Unglaublich, ja. 100 Jahre ist es jetzt her. Welche Rolle spielt denn in dieser Geschichte die Umgebung? Paris, die Zeit, heute ist Paris in dieser Epoche ja schon klassisch als so wilde, rauschhafte Kunstära.
Genau, also es spielt eine enorm wichtige, und das, was heute natürlich sedimentiert ist als wilde Kunstära, das war ja tatsächlich mal wirklich Dernier Cri, ja, also kein ohne Paris, kein Dada, ohne Paris, kein Surrealismus. Walter Benjamin hat es nicht umsonst Paris die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts genannt und Anfang des 20. Jahrhunderts war das immer noch so. Man muss sich ja klar machen, da waren alle Traditionen durch den Ersten Weltkrieg entwertet. Und es ging darum, dass alles grundsätzlich in Frage gestellt werden soll. Und gleichzeitig ging es auch darum, ein Leben im Modus des permanenten Experiments zu führen. Aber Paris, muss man noch dazu sagen, ist jetzt im Moment vor allem Montparnasse, also eines dieser Künstlerdörfer, die Anfang des 20. Jahrhunderts in großen Städten entstehen. Und das alles schildert Broad eben Broady in schöner Farbigkeit. Aber es geht ihm um mehr als um ein bloßes Sittengemälde. Ihn interessiert schon der biografische Modellfall. Also wenn Leben Kunst wird und umgekehrt, wie wirkt sich das auf das traditionelle Verhältnis von Künstler und Muse aus?
Und wie sah das dann demnach genau aus, wenn Kiki dem Montparnasse Man Ray Modell gestanden ist?
Tja, also genau weiß man es nicht, weil ja niemand dabei war. Man sieht sozusagen nur den Niederschlag. Aber die Bilder, die er von ihr gemacht hat, das sind eben nicht mehr diese statischen, passiv hingegossenen Akte einer Liegenden oder einer Sitzenden, ja, sondern da schaut sie den Betrachter oft direkt genug an, also Kiki. Und dazu muss man wissen, es kommt in dem Buch auch ganz schön raus, dass sie halt so gar nicht dem Bild einer traditionellen Muse entsprach. Sie trank, rauchte, hat selber gemalt, hat selber auch geschrieben. Also wenn man so will, eine Janis Joplin avant la lettre, ja, Rock'n'Roll, schon alles drin. Und wenn sie mit ihren derben Chansons aufgetreten ist, dann hat sie ganze Kneipensäle zum Kochen gebracht.
Das klingt also nach sehr gleichberechtigten, emanzipierten Frau. War das auch in der Beziehung so und lässt sich das auch so an den entstandenen Bildern vielleicht sogar deutlich machen?
Naja, also die These von Broady ist die, dass sie ihre Rolle so definiert als Muse, dass sie weniger Objekt ist als Mitspielerin. Ja, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber es spricht einiges dafür. Nehmen wir nur mal das eingangs erwähnte Bild Le Violon d'Ingres, nach dem Maler d'Ingres benannt. Also es zeigt ihren nackten Körper als Musikinstrument. Nun könnte man jetzt sagen, naja, das ist eine sexistische Darstellung, da wartet eine Frau darauf, vom Mann bespielt zu werden. Aber ist das wirklich schon alles? Ist da nicht vielleicht doch eine bestimmte Ironie im Spiel? Ist es nicht so, dass sie ein bisschen über die Schulter dem Betrachter zuzuzwinkern scheint auf diesem Bild? War sie vielleicht die heimliche Dirigentin? Ja. Und das alles spielt Broady durch, um dann im Ende doch bei der These zu landen, dass es eben ein ironisches Vis-à-vis ist, was da stattfindet. Sie nimmt die performative Rolle ein und er setzt mit seiner Kamera den Rahmen. Also schon emanzipiert.
Dann wäre Mark Brodys Biografie also durchaus ja, als feministisches Werk auch zu bezeichnen.
Ja, das kann man durchaus so sehen, wenn man darunter kein Emanzipationsepos mit ausschließlich positiver Heldin versteht, sondern eben eine gründliche, gut erzählte Biografie, die beide Protagonisten als Kinder ihrer Zeit versteht und auch die Widersprüche zulässt. Also, dass sie unter ihrer derben Schale immer auch ein bisschen Romantikerin geblieben ist und er auch gleichzeitig handelsüblicher Macho war. Aber vor allem ist das Buch eine Einladung, ganz genau hinzuschauen. Und das ist doch das Schöne. Lebensläufe sind meistens nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.
Danke Ihnen. Thomas Groß über Kiki Man Ray, Kunst, Liebe und Rivalität im Paris der 1920er Jahre. Jetzt im Inselverlag erschienen mit 367 Seiten für 26 Euro. Übersetzt wurde der Band von Barbara Steckhahn und Thomas Wollermann. Und diese Informationen und weitere lesen Sie auch online, wie immer unter deutschlandfunkkultur.de oder akustisch auch hier. Und jetzt Neues zum Buch der Bücher. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, wo unter den 2000 Veranstaltungen auch ein Workshop zu antirassistischen Kinderbibeln stattfindet. Und wir sind jetzt live mit unserer Kollegin Kirsten Dietrich verbunden in Nürnberg. Hallo Frau Dietrich.
Hallo nach Berlin.
Bevor wir zu Kinderbibeln kommen, die es anders machen, sollten wir zunächst mal, Frau Dietrich, in die Standard-Kinderbibeln blicken. Meistens ist da ja auf dem Titel so ein Boot mit vielen Tieren drauf, Noahs Arche, die Sintflut, hoffnungsvolle Geschichte von der Rettung aus der Not. Was soll denn an so fröhlich erzählten Bibelgeschichten rassistisch sein?
Naja, das sind die natürlich nicht absichtlich. Sie wollen Kindern ja eine frohe Botschaft nahebringen, eine erlösende Botschaft. Aber die allermeisten Kinderbibeln haben dabei eben diese weiße, wohlhabende westliche Brille auf, ohne es richtig zu merken. Und das kann man am einfachsten und klarsten deutlich machen an den Bibeln, an den Bildern. Alle Kinderbibeln haben Bilder, sind ja Kinderbücher. Und wenn man da auf Jesus als die Hauptfigur schaut, da fällt schon auf, je älter die Bibeln, desto weißer ist dieser Jesus. Er hat hellbraune Haare, eine helle Haut. Also dieser Jesus, der sieht eher aus nach Schleswig-Holstein als nach Israel und Palästina.
Und das hat bis jetzt noch keiner bemerkt?
Naja, neuere Bibeln bekommen da allmählich einen Blick für, aber Veränderungen brauchen da tatsächlich lange. Gottes Mühlen mahlen, langsam wahrscheinlich. Und auch wenn die Jünger inzwischen oft erkennbar als Persons of Color dargestellt sind, Jesus ist dann eben immer noch hervorgehoben. Er hat dann die hellste Haut im Kreis. Das sieht man zum Beispiel beim Blick in die beliebteste Kinderbibel vom Niederländer Kees de Kort. Die ist sowas wie der Goldstandard mit so ganz ausdrucksstarken, einfachen, elementaren Figuren. Und Jesus, das muss man eben auch nochmal sagen, wird nicht nur durch rassistische Stereotype zur Ausnahme gemacht. Auch antijüdische Vorstellungen kommen da oft mit ins Spiel. Und das erstaunlicherweise oft genau dann, wenn das Jüdischsein Jesu eigentlich zum Thema werden soll. Ich habe darüber mit Sarah Wetscherer gesprochen. Sie ist Theologin, Woman of Color und Bildungsreferentin der Vereinten Evangelischen Mission. Und der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Auseinandersetzung mit Rassismus in der Kirche. Und dafür hat sie sich mit einer Arbeitsgruppe mal die Kinderbibeln angeschaut, die auf dem Markt sind. Und sie hat eben mehr gefunden als nur den unpassend weißen Jesus.
Dann ist uns aufgefallen, die Jünger, die wurden ausschließlich männlich dargestellt, obwohl es auch weibliche Jüngerinnen gab. Die haben öfter eine Kippa, also so eine jüdische Kopfbedeckung auf, die es aber erst im 16. Jahrhundert gab. Aber damit wollte man wahrscheinlich darstellen, dass die Jünger jüdisch waren, aber Jesus einer von uns war, also und der trägt nie eine Kippa.
Und das wollten Sarah Wetscherer und andere anders machen. Und sie haben deshalb eine neue Kinderbibel entwickelt, nämlich die Alle-Kinder-Bibel.
Das ist der Titel, Alle-Kinder-Bibel. Und was macht die Frau Dietrich nun anders? In der Ankündigung habe ich gelesen, sie sei diversitätssensibel.
Ja, sie zeichnet vor allem die Handelnden als die People of Color, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach ja waren, also wenn man die Texte der Bibel als historisch wahrscheinlich versteht. Und diversitätssensibel heißt dann, überall sind auch Frauen und diese Frauen sind aktiv, sie handeln, sie haben Sprechrollen. Nicht alle Figuren, die gezeigt werden, sind modelmäßig dünn. Manchmal tauchen ohne Erklärung auch behinderte Menschen auf, die dann nicht mal geheilt werden, sondern einfach dabei sind. Also die Kinderbibel zeigt wirkliche Vielfalt und sie wählt dazu auch noch Geschichten aus, die man nicht ganz so häufig sieht. Es gibt natürlich Noah, beziehungsweise hebräisch im Original Noach mit seiner Arche. Man hört aber auch vom Propheten Jeremia oder indirekt zumindest von Paulus. Also das ist wirklich ein ganz buntes, diverses Bild. Ich muss allerdings gestehen, dass der Zeichenstil tatsächlich nicht meins ist. Das ist eine Bibel eher für kleine Kinder. Die Bilder und Figuren, die sind wirklich überwältigend freundlich und knuffig und alle lächeln die ganze Zeit und ich finde das auf Dauer ein bisschen anstrengend, aber ich bin da vielleicht auch einfach zu alt für.
Also das hört sich toll an, ist natürlich wunderbar, gut gemeint, aber mögen Kinder das überhaupt lesen oder vorgelesen bekommen?
Naja, wenn man Zahlen sprechen lässt, die Alle-Kinder-Bibel ist im März rausgekommen und inzwischen nach 3 Monaten in der 3. Auflage schon. Und Sarah Wetscherer, die das Projekt mitentwickelt hat, die sagt dazu:
Das bisherige Feedback ist wirklich überwältigend positiv von Erwachsenen wie auch von Kindern. Ich glaube sogar positiver von Kindern, weil diese Vielfalt spiegelt sich in ihrer Lebensrealität in Kitas und Schulen sowieso wieder. Und dann freuen sie sich natürlich, wenn sie die Vielfalt, die sie in ihrem Alltag sehen, auch in einer Kinderbibel sehen. Manche Erwachsenen tun sich schwer mit vor allem gendergerechter Sprache, die wir darin verwenden.
Und überhaupt ist das eine Wahrnehmung, also diese Wahrnehmung, diese Art von Kinderbibel sei ein Nischenprojekt, das ist eben auch eine typisch weiße Sichtweise, sagt Sarah Wetscherer, denn über 40% aller Kinder unter 7 Jahren in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte in der Familie.
Aber hier hätte ich nochmal eine grundsätzliche Frage, Frau Dietrich. Ich habe gelesen, dass Jesus jetzt in der Alle-Kinder-Bibel als jüdische Person of Color dargestellt wird. Da habe ich ehrlich gesagt doch ein bisschen die Augen verdreht. Aber ich habe mich auch gefragt, wie wird denn Gott überhaupt dargestellt? Also im Alten Testament, das ja wirklich ja von Gewalt nur so strotzt, benimmt sich Gottvater ja doch wie eher wie ein cholerischer, rachsüchtiger, weißer, alter Mann, der Abraham auffordert, seinen Sohn Isaak zu schlachten. Also wie soll man das denn der kleinen Lea und dem kleinen Marvin erzählen, ohne dass sie da voll traumatisiert aus der Lektüre kommen?
Okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen theologisch werden, sorry. Also erstens war Jesus ein jüdischer Mann of Color, das ist so, wenn man das ernst nimmt. Und der Gott des Alten Testaments ist ja nicht nur rachsüchtig, er ist genauso gut rettend, liebend und alles Mögliche. Und natürlich gibt es die schwierigen Geschichten. Also Abraham und Isaak vorne an. Abraham soll seinen Sohn als Opfer bringen. Gott schickt dann in letzter Minute einen Hammel als Ersatz und lobt Abrahams unerschütterlichen Glauben. Das ist eine schwierige, eine ambivalente Geschichte, aber es ist eben auch religiös eine ungeheuer produktive Geschichte. Die hat Menschen über Jahrtausende fasziniert bis heute. Also das islamische Opferfest fußt auf dieser Geschichte. Der Koran hat sie auch mit dem anderen Sohn Abrahams, Ismael. Und Kinderbibeln sparen diese Geschichten, das ist eben die andere Sache, in der Regel aus. So auch die alle Kinderbibel. Solche Geschichten werden in Kinderbibeln nicht erzählt, weil sie eben zu kompliziert sind. Alle Kinderbibel erzählt stattdessen eben von Abrahams zwei Söhnen Ismael, zuerst als Notlösung mit einer Magd Hagar und dann Isaak mit der Ehefrau Sarah. Und die alle Kinderbibel löst das dann ganz harmonisch auf, so wie die Religionen es auch praktizieren. Isaak wird der Stammvater der HebräerInnen und Ismael der Stammvater der AraberInnen. Und noch ganz kurz zum Bild von Gott. Der ist bei Michelangelo vielleicht der weiße Mann mit Bart, aber Kinderbibeln von heute zeigen Gott schlicht nicht. Sie zeigen Menschen und sie zeigen Gottes Werke.
Gibt es eigentlich noch mehr solche Projekte?
Ja, Kinderbibeln, die ausdrücklich divers sein wollen und diese Vielfalt nicht nur abbilden, sondern auch feiern wollen, da kenne ich tatsächlich im Moment nichts Vergleichbares. Aber dass man mit solchen Bildern direkt aus dem Sandalenfilm mit einem weißen Jesus in der Hauptrolle nicht mehr weiterkommt, das wird doch auch tatsächlich immer mehr Autorinnen und Autoren bewusst. Und wie man es anders machen kann, das ist dann die wirkliche Herausforderung. Ich habe mir ein interessantes Projekt aus dem letzten Jahr nochmal angeschaut. Das heißt Unsere allerbeste Kinderbibel von Sören Dallevi. Das ist ein schwedischer Bischof und seine Kinderbibel hat auch eine interessante Auswahl an Texten und sie hat dazu absolut kitschfreie Bilder. Und Jesus ist auch dort meistens als POC zu erkennen. Das schwankt manchmal so ein bisschen. Und er hat eine beginnende Halbglatze. Das fand ich total gewöhnungsbedürftig. Und wenn man diese Kinderbibel als Film oder als Serie sehen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, die ist farbenblind besetzt. Das heißt, es geht ganz einfach wild durcheinander. Es gibt ganz viele Hautfarben, ganz viele ethnische Herkünfte. Auf der Arche steht dann zum Beispiel an der Reling Noah und seine Frau. Er ist schwarz, trägt so einen vage biblischen Wickelrock. Sie ist weiß im Regenmantel. Und das sind wirklich interessante und herausfordernde Bilder. Das habe ich gemerkt, weil meine erste Assoziation war da, da ist der migrantische Reiseleiter mit der weißen Touristin. Also man merkt, oder ich habe daran tatsächlich gemerkt, wenn man erstmal sehen gelernt hat in so rassistisch geprägten Zusammenhängen, dann sind neue Bilder tatsächlich eine echte Herausforderung. Sowohl für die, die sie zeichnen, als auch für die, die sie dann betrachten. Und vielleicht ist das tatsächlich leichter für Kinder.
Warum redet man, Frau Dietrich, beim Kirchentag also überhaupt über diesen Rassismus in Kinderbibeln? Der Rassismus ist ein großes Thema, glaube ich. Das wurde so angekündigt, das ist in der Kirche angekommen.
Genau, das ist im Kirchentagsprogramm relativ breit drin. Und ich glaube, Kinderbibeln sind dann wirklich super Anlass, dieses Gespräch anzufangen, weil man eben da ganz direkt bei der Diskriminierung ist, wie sie sich so ganz typisch in Kirchen zeigt. Eben daran, dass das Bild, das man sich von Gott macht, eben ganz viel verdeckte Herrschaft enthält. Und das Zweite ist, mit Kinderbibeln kann man an Lösungen arbeiten, denn die sind eben nicht nur Literatur, sondern sie sind Literatur mit pädagogischer Absicht. Und deswegen ist es die Hoffnung, dass man mit divers erzählenden Kinderbibeln eben auch die Fähigkeit schulen kann, mit Vielfalt umzugehen. Und davon können Kinder ja wahrscheinlich wie auch Erwachsene profitieren.
Antirassistische Kinderbibeln auf dem Evangelischen Kirchentag in München. Live von dort war das Kirsten Dietrich. Vielen Dank Ihnen. Und hier im Deutschlandfunk Kultur geht es nach 11 um das erste Rammstein-Konzert in München und die Reaktion der Fans auf die schlimmen Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Ich will Ihnen aber noch was richtig Schönes erzählen, denn morgen in der Lesart bekommen wir tollen Besuch. T.C. Boyle wird bei uns seine Deutschland-Tournee eröffnen, der US-Schriftsteller. Eine ganze Stunde lang wird er bei uns sein mit seinem neuen Roman. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können sich dann direkt zuschalten. Ihre Fragen an T.C. Boyle stellen, sich mit ihm unterhalten. Vielleicht notieren Sie sich schon mal diese Telefonnummer 0800 2254 2254. Ab morgen um 10 schalten wir Sie frei. 0800 2254 2254. Get in touch with T.C. Boyle. Rufen Sie ihn an. Das ist doch was, oder? Ich freue mich schon.